Sie hören WDR3 Tonart. Als Beethoven diese Sinfonie schrieb, da hatte er schon schwerste Hörprobleme. Und ein Komponist, der wenig und später gar nichts mehr hört, das ist wirklich ein schwerer Schicksalsschlag. Aber trotz seiner Taubheit hat Beethoven uns mit der 9. Sinfonie eines der schönsten Werke der Musikgeschichte beschert. Bei mir ist jetzt Erika Schuchardt. Sie ist Professorin für Bildungsforschung und Erwachsenenbildung an der Universität Hannover. Sie hat sich Jahrzehnte mit Krisenmanagement beschäftigt und sie hat jetzt ein Buch herausgebracht. Das Buch heißt »Diesen Kuss der ganzen Welt – Beethovens schöpferischer Sprung aus der Krise«. Frau Schuchardt, warum ist Beethoven denn ein gutes Beispiel für eine gelungene Krisenbewältigung?
Ja, ich glaube, jedermann weiß, er kann über die ganze Welt, alle Kontinente fahren, wo er hinkommt. Und das Wort Beethoven fällt, strahlen die Menschen und erinnern sich der Freude. Freude schöner Götterfunken. Und wenn es einen Menschen gibt, der so viel in der Welt bewegt hat, auf Wegen, Umwegen und Irrwegen, der es erreicht hat, dass seine 9. Sinfonie als Nationalhymne in kommunistischen Systemen, in Zimbabwe, ebenso wie China, wenn nicht die Kulturrevolution gewesen wäre, der so viel Identifikation erreicht hat auf künstlerischer Ebene, dann ist es sehr naheliegend, daran zu denken, dass man sich mit einem solchen Menschen auch menschlich identifizieren könnte. Und da ich die Chance hatte, 6000 Lebensgeschichten auf der ganzen Welt zu lesen, wie ob Frida Kahlo, Viktor E. Frankl oder Randy Pausch jetzt, Frida Kahlo, sie alle sind den Weg durch eine schwere Krise gegangen. Aber mit Beethoven kann man sich identifizieren unter der Freude. Und dann ist man bereit, auch in das Leid zu gehen. Ich darf vielleicht nur erinnern, 1972 wurde es Europahymne, 2003 UNESCO-Weltdokumentenerbe, eine Ansteckung, die Identifikationsgehalt hat.
Sie hatten diese 6000 Biografien, die Sie angesprochen haben, die haben Sie aus diesen 6000 Biografien von Menschen, die eine Krise durchgemacht haben, da haben Sie ein Modell zur Krisenbewältigung entwickelt. Und jetzt haben Sie dieses Modell auf Beethoven angewandt. Können Sie mal die Stationen dieser Krisenbewältigung kurz skizzieren?
Sehr gern tue ich das. Es ist ein Modell in 8 Spiralphasen und es sagt es ja schon, eine Spirale ist endlos. Sie hat keinen Anfang und kein Ende, aber wie man sagt, confused on a higher level. Es ist ganz bei Beethoven, der alle Krisen durchlaufen hat. Sie haben angesprochen, die physische Krise der Ertaubung. Dazu kam die gesellschaftliche Krise. Er hat 28 Mal Körbe von Frauen erlitten. Dazu kommt die politische Krise. Er hatte seine 3. Sinfonie bereits Bonaparte gewidmet und er wurde dann das Gegenteil von dem, nicht der Verfechter der Menschenrechte. Er hat die politische Krise, die soziale Krise erlitten und die künstlerische Krise. Und in allen können Sie nachweisen, dass er durch die 8 Spiralphasen der Ungewissheit, das kann alles nicht wahr sein, bis zur Gewissheit ja, aber, und ja, aber heißt immer nein. Und dann ganz manifest die Aggression, die in einer Stärke wie ein Vulkan ausbricht.
Können Sie mal ein Beispiel nennen, wie sich das geäußert hat bei
Beethoven? Oh ja, das kann ich sehr gut sagen. Beethoven hatte ja den Schüler Ries und ebenso den Mäzen Lichnowsky. Und sie hörten ihm beim Musizieren und Komponieren natürlich zu. Und als sie vor Begeisterung es nachspielten, zu Beethoven gingen und sagten, das ist eine Komposition, war er so irritiert, dass sie es wagten, sein Werk nachzuspielen, dass sie ein Leben lang Zuhörverbot hatten. Und beide haben ihn dennoch bis in den Tod hinein geleitet. Oder Grillparzer, der seine Todesrede gehalten hat, dessen Mutter hatte in Heiligenstadt ein Gästehaus neben ihnen. Hörte ihm zu. Er hat nie wieder in Heiligenstadt gespielt, weil sie auf dem gemeinsamen Flur zugehört hatte. Nach meiner Theorie aber ist Aggression Liebesbeweis. Das heißt, das Leiden an der Gesellschaft konnte er nur bei den Menschen ausleben, die er liebte.
Das waren jetzt die 3 ersten Phasen,
Stufen. Die 3 ersten. Und es geht natürlich weiter. Dann kommt nach die Phase der Verhandlung, wenn dann mit Wundern und natürlich mit Ärzten. Wir wissen, wie viele Ärzte, wie viele Bäder er aufgesucht hat und die Depression. Jeder weiß, dass Beethoven nicht nur einen, sondern mehrere Suizide praktiziert hat. Dass er es dennoch geschafft hat, ist die Annahme. Die 6. Spiralphase, in der er sagte, ein kleiner Hof, eine kleine Kapelle und ich in ihr, dir Gott zur Ehre, dargebracht, die Klänge, die du in mich hineingelegt hast. Oder im Brief an Erzherzog Rudolf, wo er sagt, was gibt es Schöneres, als der Gottheit näher zu sein, um die Strahlen des Lichts unter die Menschheit zu bringen. Er nimmt es also an.
Und also eine religiöse Annahme auch oder mit
auch,
religiös motiviert.
Das hat ja auch der Schmidt-Jörg sehr schön dargelegt, dass er durchaus eine Tiefe, seine Missa Solemnis, sein Christus am Ölberg, aber durch alle Werke zieht sich von der ersten Trauermärsche, die er in seiner Komposition an Dressler veröffentlicht hat, zieht sich dieses Thema durch sein ganzes Leben hindurch. Und in dieser Aktivität sieht er sich verpflichtet, so heißt es im Heiligenstädter Testament, ich endete mein Leben, wäre da nicht die Kunst. Um der Kunst willen lebt er. Kunst ist für ihn, Sie können sagen, komponieren als Therapie. Und aus dieser Dankbarkeit, dass er diese Gabe in sich hatte, gelingt es ihm. Und so sage ich von dem Todeswunsch im Heiligenstädter Testament, o ihr Menschen, die ihr mich für störrisch, misanthropisch haltet, wüsstet ihr.
Das war ein Schriftstück, das er geschrieben hat, als er als die Taubheit begann.
28 Jahre war, wo er sein Leben enden wollte und der letzte Satz darin heißt, o ihr Götter, schenkt einen einzigen Tag der Freude mir, nie, nie, nie.
Da haben wir dieses Motiv der Freude aus der 9. Sinfonie schon.
28 Jahre, bis er dann die Ode an die Freude, und er hatte eine weitere Kunst. Er schaffte es, aus dieser Bezogenheit zur Gottheit zu sagen, ich lebe imaginär. Alles, was er nicht hatte, also er sagt nicht diesen Kuss einem Menschen, sondern seit umschlungen Millionen, diesen Kuss der Welt. Er hat in seiner Imagination, wie Hans Christian Andersen in seinen Märchen oder wie der Schrei von, das alles hat er imaginär gelebt und dadurch eine Ersatzwelt geschaffen. Und dass er, wie Klint in seinem Beethoven-Fries sagt, der sich selbst Besiegende ist, der es geschafft hat, sich zu überwinden und zu widerstehen, das ist eine Ansteckungsfunktion, die über die Identifikation mit ihm und seiner Musik jeden Menschen dazu befähigen kann, seinen Weg anzunehmen und zu sehen, ich schaffe es.
Ich muss ganz kurz, mit Bitte um eine kurze Antwort. Der Musikwissenschaftler Konstantin Floros lobt Ihr Buch auf dem Klappentext sehr und er hat auch zwei Texte zu Ihrem Buch beigetragen. Können Sie einen Satz sagen, wie kam es zu der Zusammenarbeit mit Floros?
Ich war eingeladen nach Japan und er hatte meine Vorträge gehört und daraufhin hat er mich eingeladen. Es ist ein wunderbarer Dialog entstanden. Ich habe sehr viel von ihm gelernt und ja, ihn hat fasziniert der interdisziplinäre Ansatz, der einen neuen Denkweg bringt, um Leben und Werk, Schaffen und Person zusammenzubringen, was ja auch jetzt die Intendantin des Beethovenfestes Ilona Schmiel als ein Werk nennt, was eigentlich die Konzerthäuser einem breiteren Publikum öffnen sollten, damit der Zusammenklang von Leben und Werk und die Identifikation sich verbreiten kann. Und dafür bin ich unendlich dankbar.
Die Autorin Erika Schuchardt in ihrem Buch Diesen Kuss der ganzen Welt, Beethovens schöpferischer Sprung aus der Krise, zeigt sie Ludwig van Beethoven als Beispiel einer geglückten Krisenbewältigung. Informationen zum Buch finden Sie auch auf wdr3.de. Frau Schuchardt, vielen Dank, dass Sie bei uns waren.